Also ob Desinformation einer Partei schadet oder nutzt, ist irgendwie so ein bisschen eine Frage der Betrachtung. Wenn ich einer Partei schade, kann es ja sein, dass ich das mache, um einer anderen Partei zu nutzen. Ich würde sagen, bei uns schlägt vor allem auf, dass Parteien oder PolitikerInnen etwas unterstellt wird, also ein Zitat, eine Forderung, eine bestimmte Handlung. Und dabei geht es dann quasi, es geht auf jeden Fall mehr um Schaden als um Nutzen, würde ich sagen.
Mahlzeit.
Hey Leute, ich bin Mirjam und ich bin heute nicht alleine da. Würdest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wo du arbeitest, genau?
Ja klar, hi, ich bin Gabriele Scherndl, aber alle nennen mich Ela. Ich bin Journalistin im Faktencheck-Team von Korrektiv, bin dort auch Chefin vom Dienst. Das heißt, ich habe so ein bisschen die redaktionellen Prozesse im Blick. Ja, und das ist mein Job. Also ich habe es mit Desinformation zu tun.
Ja, Gabriele, du bist ja die Expertin. Deswegen würde ich dich jetzt mal fragen, du hast ja alltäglich, hast du ja gerade eben schon gesagt, mit Desinformation zu tun. Was sind Desinformationen eigentlich? Wir wollen ja gerade auch gleich im Kontext irgendwie Bundestagswahl reden. Da kommt der Begriff ja auch häufig in der medialen Berichterstattung drin vor. Genau, was sind eigentlich Desinformationen und wo treten sie am häufigsten auf?
Also so ganz verkürzt gesagt, ist Desinformation etwas, das falsch ist. Und zwar mit Absicht falsch ist. Also es ist jetzt ein bisschen eine Feinheit, aber wir unterscheiden da zwischen Desinformation und Missinformation. Desinformation ist eben ist eine Falschbehauptung oder sind mehrere Falschbehauptungen, die ganz bewusst verbreitet werden, obwohl die Person, die sie verbreitet, sogar weiß, dass die falsch ist. Also da steckt so eine manipulative Komponente mit drin. Und eine Missinformation oder Fehlinformation, die ist auch falsch, aber wird verbreitet, ohne dass die Person, die es verbreitet, weiß, dass es falsch ist. Beides ist eben quasi getragen durch Falschbehauptungen, die vor allem, aber nicht nur, im Internet kursieren. Also wir beschäftigen uns in unserer Arbeit bei Korrektiv Faktencheck vor allem oder ganz, ganz viel mit sozialen Netzwerken, mit TikTok, Instagram, Facebook, X, Threads auch. Verschiedenste Plattformen, ne? Aber auch YouTube natürlich, aber auch unterschiedliche Blogs, beziehungsweise gibt es Falschbehauptungen natürlich auch außerhalb des Internets. Du hast ja schon die Bundestagswahl angesprochen. Was wir auch machen, ist zum Beispiel zu gucken, was sagen die Kandidierenden eigentlich? Stellen die auch Falschbehauptungen auf im Wahlkampf? Das ist, womit wir jeden Tag zu tun haben.
Ja, sehr nice. Das hatten wir auch schon bei uns bei Sonder 5 auch voll viele Themen. Ja, TikTok und genau Desinformation auf TikTok, wieso das so schwierig ist, jetzt auch irgendwie im Zusammenhang mit Alice Weidel und Elon Musk, ne? Genau. Aber du hast ja gerade eben von den Wahlen gesprochen und da möchte ich jetzt ein bisschen drauf eingehen. Wahlen spielen bei Desinformation eine große Rolle, würdest du sagen?
Ja, schon.
Ja, wieso ist das so?
Ja, das kommt jetzt darauf an, aus welcher Richtung man das betrachtet. Also für diejenigen, die Desinformation verbreiten, sind Wahlen natürlich sehr verführerisch anzugreifen, muss man fast sagen, ne? Also eine Wahl ist ja der Grundstein der Demokratie auch und der Ordnung des Zusammenlebens quasi. Und dadurch, dass eine Wahl angezweifelt wird, kann man ganz, ganz großen Schaden anrichten. Deswegen begegnen uns zum Zeitpunkt von Wahlen auch wirklich sehr häufig Falschbehauptungen mit Wahlbezug. Plus, was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass man mit Falschbehauptungen, mit Desinformation und natürlich werden im Wahlkampf auch Kandidaten und Kandidatinnen durch Desinformation, durch Falschbehauptungen angegriffen. Also es kann auch im Wahlkampf eine Änderung machen. Und für uns also, ne, aus der anderen Sicht betrachtet jetzt, für uns, die gegen Desinformation ankämpfen, ist das besonders wichtig, weil eben genau dieser Schaden so groß sein kann, wenn eine Wahl an sich angegriffen wird.
Wenn es um Desinformation bei der Wahl geht, ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden und vielleicht magst du diese, diesen einmal den Unterschied erklären, hat mir gerade das Wort gefehlt, den Unterschied erklären zwischen Desinformation und Fehlinformation. Also wo ist da der Unterschied? Weil ich glaube, viele Leute benutzen beide Begriffe, aber teilweise halt, obwohl sie das andere meinen. Verstehst du, was ich meine? Also vielleicht magst du es einmal
Ja.
noch erklären.
Ja, klar, gerne. Also der Unterschied ist manchmal auch total fein, ne? Aber ich würde es mal so formulieren, bei einer Wahl, wenn du da jetzt zum Beispiel eine große, gesteuerte, vielleicht pro-russische Kampagne hast, die den Wahlprozess oder Kandidierende angreifen oder in Zweifel stellen soll, und zwar ganz bewusst eben, die quasi bewusst die Meinung der Leute manipulieren soll und damit auch ihre Wahlentscheidung manipulieren soll, dann ist das ganz, ganz klar Desinformation. Was es aber auch gibt, sind zum Teil einfach viele Unsicherheiten, was zum Beispiel den Wahlprozess an sich betrifft. Na, wie läuft das jetzt eigentlich mit der Briefwahl? Und wer kontrolliert das eigentlich? Und ist das überhaupt alles sicher und so weiter? Also quasi der Wahlprozess an sich, da gibt es teilweise auch viel Unsicherheit und viel, viel Unwissen. Und wenn da jetzt jemand mal aus Unwissenheit, aus Unsicherheit einfach was weiterverbreitet, was nicht stimmt, dann würde ich das jetzt nicht Desinformation nennen. Das ist dann eher eine Fehlinformation oder eben eine Missinformation.
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu wissen und das halt dann noch besser einzuordnen. Jetzt beschäftigst du dich ja tagtäglich mit Desinformation und hast wahrscheinlich auch einen guten Überblick, was gerade so im Umlauf ist. Magst du einmal sagen, was jetzt so Desinformationen waren, die in den letzten Tagen vielleicht bezogen auf die Bundestagswahl verbreitet wurden?
Also wir sehen bei Wahlen eigentlich immer wieder, und so ist es auch jetzt gerade, dass da auch so der Desinfo-Wahlkampf, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, der läuft so ein bisschen in Phasen ab. Da gibt es lang, schon so Monate vor der Wahl, werden so Themen, die quasi im politischen Diskurs eine große Rolle spielen, werden dann relativ häufig quasi Ziel von Falschbehauptungen. Da geht es dann um sowas wie Klima, Migration, Energie, Themen, die eben im Wahlkampf auch eine Rolle spielen. Und die nächste Phase, das ist die, in der wir jetzt gerade sind. Das überlappt sich natürlich alles ein bisschen, aber jetzt gerade sind wir in der Phase, wo es dann schon viel, viel mehr um die einzelnen Kandidatinnen oder um die Parteien geht. Da wird dann zum Beispiel ein Zitat erfunden von dem Kandidaten oder da wird ein Medienbericht gefälscht, in dem was Schlechtes über eine kandidierende Person steht. Da gibt es manipulierte Videos. Also jetzt gerade geht es relativ viel um Parteien und Kandidatinnen. Und die nächste Phase, in die wir dann wohl schon langsam kommen werden und die dann auch am Wahltag an sich und danach eine Rolle spielt, ist die, in der die Wahl an sich in Zweifel gezogen wird. Also da geht es dann ganz viel um Vorwürfe des Wahlbetrugs, oft auch um die Briefwahl zum Beispiel, um die Auszählung. Also da wird dann quasi das Wahlergebnis an sich angezweifelt und der Weg, wie man dahin kam. Und da, also wir wissen natürlich nicht, was kommen wird, aber wir haben jetzt schon einige Wahlen beobachtet und da traue ich mich zu behaupten, das wird passieren. Was so ein klassisches Beispiel ist, was da auch immer aufpoppt, sind dann zum Beispiel Personen, die behaupten, sie seien Wahlhelfer und hätten Stimmen vernichtet. Was sehr oft sehr viral geht und dadurch wird quasi das Wahlergebnis angezweifelt. Meistens sind das aber Trolle oder schlechte Scherze. Das ist die Phase, in die wir jetzt dann bald kommen werden, vermutlich spätestens mit der Wahl wird das riesig.
Voll. Also, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt quasi drei Phasen. Also die erste Phase bezieht sich so auf die Themen, die eben auch in Wahlprogrammen behandelt werden, ne? Teilweise auch sehr polarisierende Themen, würde ich sagen. Dann die zweite, in der wir jetzt sind, werden quasi die ja, Parteien und Kandidaten und Kandidatinnen angegriffen. Und in der dritten Phase ja, die Wahlen und das Wahlergebnis. Richtig?
Genau so, ja.
Okay. Da würde mich jetzt einmal interessieren, wer genau solche Desinformationen verbreitet. Also egal, ich glaube, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, in welcher Phase jetzt. Aber wer solche ja, Desinformation verbreitet, dann würde ich vielleicht auch noch eine Frage dazu stellen, welche Parteien, wenn wir jetzt mal auf Desinformation bezüglich von Parteien schauen, welche Parteien besonders im Fokus stehen von Desinformation und mit welchem Ziel, also um denen eher zu schaden oder zu nutzen?
Also, wer das verbreitet? Manchmal können wir das natürlich nicht sagen. Nicht immer finden wir wirklich den Ursprung, wo das herkommt. Das wird ja dann, also so nehmen wir ein TikTok-Video, ne? Das wird ja vielleicht gespeichert, nochmal hochgeladen, das wird geteilt. Also nicht immer wissen wir, wo das herkommt. Was wir schon sehen, gerade auf TikTok eben auch, ist, dass uns häufig Accounts begegnen, die Falschbehauptungen verbreiten und aber die AfD unterstützen. Das ist einfach auffällig. Auf der anderen Seite sehen wir oft auch Falschinformationen, die sich gegen AfD-Wählerinnen richten. Da wird versucht, die von der Wahl abzuhalten, indem man ihnen falsche Informationen über den Wahlablauf erzählt, zum Beispiel. Also es kann in jede Richtung gehen. Was wir auch relativ häufig sehen, sind so angebliche Nachrichtenkonten. Auch auf TikTok gibt es viel, aber auch auf YouTube zum Beispiel. Also Accounts, die so tun, als wären sie ein Nachrichtensender und eigentlich aber Falschinformationen in die Welt blasen. Da geht es dann wohl um Aufmerksamkeit und um Klicks, die ja gleichbedeutend mit Geld sind natürlich. Und wer das auch verbreitet, sind natürlich die PolitikerInnen selbst zum Teil, also auch die Kandidierenden. Manche davon stellen im Wahlkampf Behauptungen auf, die so nicht stimmen, erzählen angebliche Fakten, die so keine sind. Also was ja jetzt zum Beispiel Großthema war, war Alice Weidel bei Elon Musk. Da habe ich gerade einen Faktencheck veröffentlicht, wo wir einige Behauptungen überprüft haben, die sie da aufgestellt hat, die einfach so nicht gestimmt haben. Ist aber auch nicht zwingend auf die AfD begrenzt, natürlich. Und du hast noch gefragt, wer das Ziel ist der Falschbehauptungen, also das Opfer quasi, das Thema. Da sehen wir gerade, dass der CDU-CSU-Kandidat Friedrich Merz ganz stark betroffen ist. Der ist gerade so richtig im Fokus von Falschbehauptungen. Aber auch Robert Habeck zum Beispiel. Wie gesagt, Alice Weidel spielt generell auch eine relativ große Rolle, weil sie auch auf TikTok einfach sehr beliebt ist oder ein sehr häufig Thema ist. Hast du noch was gefragt?
Nee, jetzt vielleicht in, aber das hast du eigentlich schon ein bisschen beantwortet, ob es immer quasi ist, dass Desinformation der Partei jetzt zum Beispiel oder
Ah
den
ja.
Kandidaten schaden möchte oder nutzen. Also ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wer das dann verbreitet im Endeffekt, aber erklär mal besser.
Ja, voll gerne. Also ob Desinformation einer Partei schadet oder nutzt, ist irgendwie so ein bisschen eine Frage der Betrachtung. Wenn ich einer Partei schade, kann es ja sein, dass ich das mache, um einer anderen Partei zu nutzen. Ich würde sagen, bei uns schlägt vor allem auf, dass Parteien oder PolitikerInnen etwas unterstellt wird, also ein Zitat, eine Forderung, eine bestimmte Handlung. Und dabei geht es dann quasi, es geht auf jeden Fall mehr um Schaden als um Nutzen, würde ich sagen.
Cool. Das hört sich alles sehr schwierig an, das auch einzuordnen teilweise. Mich würde dann jetzt mal so zu deiner ja, generellen, oder obwohl ziehen wir noch eine andere Frage vor, die ich gerade voll übersehen habe. Und zwar, weil ich eine Frage übersprungen habe, ob die Desinformations, ja, teilweise sind es ja auch Kampagnen, würde ich sagen, ne, wenn das wirklich so gezielt ist, schon mal in der Vergangenheit Wählerentscheidungen beeinflusst haben. Also es ist dann ja wahrscheinlich, wir haben ja gerade über diese Phasen geredet, eher in den früheren Phasen würde ich mir vielleicht auch, wo es dann darum geht, irgendwie noch seine Meinung zu bilden, gab es da schon mal so einen Vorfall, dass man sagen kann, ja, okay, wäre diese Desinformation irgendwie nicht gestreut worden oder so, nicht verbreitet worden, dann wäre vielleicht die Wählerentscheidung anders ausgefallen.
Also für mich als Faktencheckerin ist das natürlich ein bisschen schwer zu sagen, weil ich ja quasi nur bei dem Teil beteiligt bin, mit der die Desinformation betrifft. Aber die Forschung beschäftigt sich damit natürlich auch. Und ich habe da so ein bisschen geguckt, was Forschende dazu sagen zu diesem Thema. Und da ist der Tenor so ein bisschen, dass gerade dann, wenn eine Falschbehauptung das eigene Weltbild, das man ohnehin schon hat, verfestigt, quasi bestätigt, dann ist man dazu geneigt, dass die Falschbehauptung auch zu glauben. Und Forschende sagen, das wird jetzt wohl nicht eine Wahlentscheidung völlig umkippen. Aber es kann so ein Zünglein an der Waage sein. Es kann auch so einen mobilisierenden und demobilisierenden Effekt haben. Also die Forschung geht davon aus, dass das auf jeden Fall mitspielt auch, ja.
Ich glaube, das nennt man selektive Wahrnehmung. Darüber hatte ich mal was. Also, dass man quasi nur das, wenn man jetzt zum Beispiel auch was liest oder so, nur das quasi aufnimmt, was die eigene Meinung bestärkt und alles andere, was irgendwie anders ist, irgendwie ausblendet. Ja.
Ja, kennt man ja auch so ein bisschen, also ich zumindest aus der eigenen, aus dem eigenen Medienkonsum, oder? Jetzt angenommen, ich mag ein bestimmtes Essen total gerne, werde ich einen Artikel, in dem steht, dieses Essen ist total ungesund, den werde ich nicht anklicken, weil das will ich ja dann eigentlich gar nicht lesen.
Ja, voll, voll. Dann macht das auf jeden Fall schon Sinn. So, jetzt zu der Frage, die ich gerade eben stellen wollte. Nämlich du als Faktencheckerin. Ich kann mir vorstellen, dass es oft sehr schwierig ist, es einzuordnen. Also erstmal, wie kommt ihr überhaupt auf ja, Desinformationen, wenn ihr euch zugeschickt oder recherchiert ihr selber? Da müsstet ihr unglaublichst viele Artikel lesen oder unterwegs sein oder so. Erstmal, wie läuft das ab? Wie werdet ihr überhaupt auf Desinformationen aufmerksam?
Da gibt es quasi zwei Wege eigentlich. Jeden Morgen in der Früh, also wir Faktencheckerinnen sind so ein gutes Dutzend JournalistInnen, und jeden Morgen in der Früh schwärmen wir aus und suchen nach potenziellen Falschbehauptungen. Da hat jeder und jedes so ein bisschen die Plattform, auf der er oder sie sich besonders gut auskennt oder unterwegs ist. In meinem Fall ist das TikTok. Das heißt, in der Früh gucke ich mal in meinem TikTok-Feed, okay, was davon könnte eine Falschbehauptung sein? Und mach da mal so eine kurze Erstrecherche, schaue, könnte das vielleicht ein Thema für uns sein? Und so machen das meine KollegInnen auf ihren Plattformen auch. Das ist der eine Weg, also dass wir wirklich auf was stoßen. Und der zweite Weg ist, dass Leute uns was zuschicken. Wir haben eine WhatsApp-Telefonnummer, da kann man uns sehr unkompliziert Falschbehauptungen oder potenzielle Falschbehauptungen schicken, die man vielleicht irgendwo gesehen hat oder die einem selbst jemand geschickt hat. Und so eben auch über unsere Website. Da gibt es auch ein Formular, wo man uns das sehr unkompliziert schicken kann. Und auch da bewerten wir dann eben, erfüllt das unsere Kriterien? Ist das eine Tatsachenbehauptung? Ist das viral? Ist das ein relevantes Thema, ein Thema, das auch Schaden anrichtet? Und vor allem haben wir Grund zum Anlass, dass es falsch ist. So kommen wir auf unsere Themen.
Okay, und wenn ihr dann ein Thema habt, wie geht es dann weiter? Also, wie erkennt man, dass es dann Desinformation ist? Das hängt wahrscheinlich mit sehr viel Recherche zusammen. Ich hatte auch vor kurzem ein Thema, da habe ich auch recht lange recherchiert, aber es kann ja auch teilweise sein, dass einfach, wenn das noch recht frisch ist, dass es noch einfach keine ausreichende Datenlage gibt oder einfach nicht so viele Artikel darüber, die das irgendwie bestätigen oder so. Aber es kann ja sein, dass es theoretisch irgendwie 2 Tage später oder so ein Beitrag rauskommt, der das Ganze bestätigt, auch aus seriösen Quellen. Wie geht man damit um?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, um welche potenzielle Falschbehauptung es da geht. Manche Recherchen bei uns sind wirklich schnell erledigt, das sind das ein paar Klicks und du weißt zum Beispiel, okay, dieses Foto ist nicht aktuell, von dem jemand behauptet, es sei aktuell. Und an manchen Themen recherchieren wir aber auch wirklich wochenlang und reden mit Fachleuten, lesen Studien, suchen öffentliche Quellen. Also es ist ganz unterschiedlich, das kommt total aufs Thema drauf an. Manche Recherchewege habe ich jetzt schon genannt, eben ne, Fachleute befragen, öffentliche Quellen suchen. Manchmal ist unsere Recherche auch eher technisch, gerade bei Videos oder bei Fotos geht es häufig bei uns darum zu überprüfen, okay, ist das tatsächlich an dem Ort oder zu dem Zeitpunkt entstanden, was da jemand behauptet. Das spielt bei Kriegen zum Beispiel häufig eine Rolle. Da kommen dann so verschiedene Geolocating-Recherchemöglichkeiten ins Spiel. Das heißt, wir gucken mit Google Street View zum Beispiel, mit Satellitenbildern, können wir irgendwie rausfinden, wo das Foto aufgenommen wurde. Sehr häufig sind es zum Beispiel auch Bilder rückwärts suchen, die uns weiterbringen. Also da lädst du ein Foto in eine Suchmaschine hoch und siehst dann, wo ist das Foto sonst schon gewesen? Wann ist es zum ersten Mal aufgetaucht? Also es ist wirklich, es gibt nicht diesen einen Rechercheweg. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, und auch nicht immer gleich kompliziert und gleich einfach.
Voll. Du hast ja selber gesagt, dass so deine, ja, die Plattform, wo du dich sehr gut auskennst, ist TikTok, und die du dann eben auch zu Recherchenzwecken nutzt. Dann gehe ich mal davon aus, dass zum Beispiel auf TikTok, haben wir gerade eben auch schon angesprochen, sehr viele Falschinformationen beziehungsweise Desinformationen kursieren. Mir fallen da jetzt zum Beispiel auch noch so Plattformen an wie zum Beispiel X von Elon Musk, also früher Twitter. Und da frage ich mich, ob Plattformen nicht dagegen was machen können, beziehungsweise jetzt zum Beispiel bei Instagram gibt es das ja noch, da gehen wir aber gleich auch noch drauf ein, was da jetzt passiert ist. Genau, willst du halt einfach da mal dazu was sagen, was da so bei Plattformen, die eben solche Vorrichtungen haben, um Faktenchecks irgendwie durchzuführen, was da passiert?
Ja, da gibt es so verschiedene Ansätze von den einzelnen Plattformen, die nach dem, was ich in meinem Arbeitsalltag so beobachte, auch so ein bisschen unterschiedlich gut funktionieren. Fest steht natürlich, dass Empörung Klicks generiert, auf jeder Plattform, egal auf welcher du bist. Empörung generiert Interaktion und Falschbehauptungen, Desinformation lösen oft Empörung aus. Deswegen ist das etwas, was auf sozialen Medien eben sehr schnell passiert und sich sehr schnell verbreitet. Aber genau, es gibt Ansätze, wie man dagegen vorgehen kann, oder mit denen die Plattformen das so mehr oder weniger versuchen. Du hast schon von X gesprochen, da gibt es ja die sogenannten Community Notes, wo quasi Nutzer und Nutzerinnen unter einen Post eine Information dazu packen können. Zum Beispiel, hey, das stimmt nicht, guck mal, hier in dem Medienbericht steht, das war ja ganz anders. Ich muss sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, die fand ich schon manchmal ganz nützlich. Also da kam ich manchmal auch weiter. Das hat mir irgendwie so zumindest einen Tipp gegeben. Es ist aber im Grunde, ist da ja keine journalistische Sorgfalt dabei, ne? Das sind Privatpersonen. Das kannst du, also teilweise wird das ja auch oder könnte das auch gezielt missbraucht werden, diese Community Notes. Also die sind jetzt nicht die goldene Lösung, würde ich sagen. TikTok zum Beispiel arbeitet schon auch mit FaktencheckerInnen zusammen, soweit ich weiß. Aber genau, also allein aus meiner Alltagswahrnehmung ist klar, damit wird Desinformation nicht eingedämmt. Also davon gibt es wirklich viel auf TikTok. Telegram zum Beispiel hat einen Ansatz, eher so gar nichts zu machen. Telegram ist da sehr, wie soll ich sagen, sehr unreguliert eigentlich intern quasi. Und Instagram hast du auch schon angesprochen. Ja, Instagram ist ja eine Plattform von Meta. Also Meta ist der Mutterkonzern von Instagram, Facebook und Threads. Und
Und
da
WhatsApp auch, ne?
und WhatsApp auch, genau. Und auf den Meta-Plattformen gibt es den Ansatz der Third-Party-Fact-Checker, nennen die das. Also Meta arbeitet mit Faktencheck-Organisationen zusammen. Unter anderem mit uns und nimmt die Faktenchecks einer Organisation und labelt damit quasi die Posts, in denen direkt die Falschbehauptungen sind. Also wenn du da jetzt, sagen wir, ein Instagram-Video hast und es gibt von uns einen Faktencheck dazu, dann können wir den verknüpfen und dann wird zu dem Video zusätzlich wird angezeigt, hey, salopp formuliert jetzt natürlich so, hey, möchtest du nicht mal den Faktencheck dazu lesen? Das ist, wie Meta das handhabt. Aber du hast es auch schon angesprochen, da ist gerade so ein bisschen einiges in Bewegung, ja.
Ja, also da hat ja am Anfang des Jahres Mark Zuckerberg, also der Chef von Meta, angekündigt, dass er sich jetzt gegen die Faktenchecks entscheidet, beziehungsweise dass er da jetzt eine andere Policy einführen wird. Hast du da irgendwie einen Grund dafür, wieso er das mal jetzt macht? Hat das vielleicht auch was damit zu tun, weil er sich irgendwie mehr X annähern möchte oder auch was mit der Trump-Regierung oder so?
Also mal ganz grundsätzlich, was da passiert ist. Also Zuckerberg hat angekündigt, die Zusammenarbeit mit Faktencheck-Redaktionen wie uns zu beenden, aber in den USA. Das heißt, uns betrifft das aktuell noch nicht. Für uns gibt es diese Kooperation aktuell noch. Genau, aber Mark Zuckerberg hat das mit einer Argumentation getan, die wir auch sehr kritisieren. Zuckerberg hat ja behauptet, Faktenchecks, er würde das jetzt nicht mehr länger so machen wollen, weil Faktenchecks eine Zensur wären. Und also das stimmt einfach nicht. Faktenchecks sind keine Zensur, es wird ja auch nichts gelöscht von
Ja, willst
uns.
du noch einmal irgendwie erklären, was eine Zensur dagegen sein würde, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht?
Also eine Zensur wäre, die Inhalte, die Falschbehauptungen oder was auch immer beinhalten, gar nicht erst zuzulassen oder zu löschen. Das ist ja nicht, was passiert mit dieser Meta-Kooperation,
Ja.
sondern die wird quasi um eine Information ergänzt, damit die Leute, die das sehen, selbst entscheiden können, okay, möchte ich den Faktencheck dazu jetzt lesen oder gucke ich mir dieses Video einfach an oder mache ich beides? Und das ist absolut keine Zensur. Deswegen, ja, na, wie sehr Mark Zuckerberg damit jetzt Donald Trump einen Gefallen tun will, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich war ja da nicht dabei. Aber klar ist schon, dass Trump selbst ja auch vor Falschbehauptungen nicht zurückschreckt. Man weiß, dass Trump sehr viele Falschbehauptungen schon verbreitet hat. Und klar ist auch, dass Metas Entscheidung, die Arbeit mit Faktencheck-Redaktionen zu reduzieren, beziehungsweise in den USA eben ganz zu stoppen, dass das ein Einfallstor ist für mehr Desinformation auf den Meta-Plattformen.
Voll. Meine abschließende Frage wäre, wenn wir jetzt quasi einmal so einen Rundumschlag gemacht haben von Desinformation bei Bundestagswahlen, über wie entstehen Desinformationen und wie verbreiten sie sich, blablabla. Wenn wir jetzt mal wieder auf das Bundestagswahlthema zurückkommen, es gibt ja auch viele Erstwähler, die jetzt im Februar das erste Mal wählen dürfen. Was würdest du ja Erstwähler und Erstwählerinnen oder generell auch Wähler und Wählerinnen mit auf den Weg geben, um sich vor Desinformation zu schützen und nicht auf die reinzufallen, um dann eben eine fundierte Meinung sich bilden zu können, wen man dann schlussendlich wählen möchte?
Ja, es gibt so ein paar Grundregeln, die da ein bisschen helfen, auch uns bei der Einschätzung, wenn wir über irgendwas stolpern. Was für mich zum Beispiel so ein bisschen ein Alarmsignal ist, ist, wenn ein Beitrag besonders emotional ist, wenn da jemand in dem Video völlig aufgewühlt ist oder das auch eine Information ist, die so präsentiert wird, dass sie mich total aufwühlt, dann ist das schon mal ein Warnsignal. Das muss natürlich nicht heißen, dass das falsch ist, aber das ist ein Warnsignal. Ebenfalls ein Warnsignal ist, wenn zum Beispiel zu einer Information keine Quelle angegeben ist. Wenn da irgendwas behauptet wird, ist aber völlig unklar, wo das eigentlich herkommt. Spätestens da sollte man zumindest mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, suche ich mir da vielleicht nochmal Informationen dazu? Das kann auch, ne, da muss ich jetzt nicht gleich irgendwie die mega Rechercheskills auspacken, sondern kann einfach mal googeln, was schreiben da vielleicht Medien drüber oder auch Faktencheck-Redaktionen. Gibt es da vielleicht schon irgendwas zu dem Thema, das mich da gerade verunsichert? Also im Grunde ist der wichtigste Tipp eigentlich, den ich geben kann, ist einfach so sich die Zeit nehmen, mal kurz einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, stimmt das denn tatsächlich? Also einfach mal den Gedanken zulassen, ah, vielleicht ist das falsch, sollte ich da noch mal drüber nachdenken. Das, glaube ich, ist der erste und wichtigste Schritt und alles andere kommt dann, wenn man sich noch mal ein bisschen mehr informiert drüber.
Voll. Sehr nice, danke dir. Ich habe keine Fragen mehr. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Nee, es war total nett mit dir. Dankeschön.
Ja, finde ich auch. Supi. Dann
Alles
ciao,
klar.
ciao.
Ciao.
Mahlzeit.